aber es gab nicht das geringste Anzeichen eines Treffers. Verunsichert blickte sie auf die Spitze ihrer Syrhe hinab. Es befand sich kein Blut daran. Sie musste ihn wohl doch verfehlt haben. Die Frauen beklatschten die Vorführung und drängten dann den duladenischen Stutzer, mit zurück zu dem Pavillon zu kommen. Bereits zum Gehen gewandt, sah Carlo zu Sarene zurück und lächelte. Es war nicht das dümmliche, geckenhafte Grinsen von vorhin, sondern ein wissendes, verschlagenes Lächeln. Ein Lächeln, das ihr aus irgendeinem Grund überaus vertraut vorkam. Er vollführte eine seiner lächerlichen Verbeugungen und ließ sich dann fortführen. Die Zelte des Marktes waren ein buntes Farbengemisch inmitten der Stadt. Hyrathen ging über den Markt und registrierte unzufrieden die unverkauften Waren und leeren Straßen. Zahlreiche Kaufleute stammten aus dem Osten und es hatte sie viel Geld gekostet, ihre Fracht für den Frühjahrsmarkt nach Arelon zu verschiffen. Wenn es ihnen nicht gelang, ihre Waren zu verkaufen, bedeutete das finanzielle Verluste, von denen sie sich vielleicht niemals erholen würden. Die meisten Kaufleute, die die dunkle Gesichtsfarbe der Fiordella aufwiesen, beugten respektvoll den Kopf, als er an ihnen vorüberging. Hyrathen war so lange fort gewesen, erst in Duladel, dann in Arelon, dass er beinahe vergessen hatte, wie es sich anfühlte, wenn einem die gebührende Achtung gezollt wurde. Noch während die Kaufleute den Kopf neigten, konnte Hyrathen etwas in ihren Augen erkennen. Eine gewisse Angespanntheit. Ihre Vorbereitungen für diesen Markt reichten Monate zurück. Die Waren und die Überfahrt hatten sie lange vor König Iadons Tod bezahlt. Trotz der Umwälzungen hatten sie keine andere Wahl gehabt, als doch noch zu versuchen, so viel wie möglich zu verkaufen. Hyrathens Umhang bauschte sich auf seinem Rundgang durch den Markt in seinem Rücken, seine Rüstung klirrte bei jedem Schritt beruhigend. Er legte eine Siegesgewissheit an den Tag, die er nicht empfand, um wenigstens den Kaufleuten ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Die Dinge standen nicht gut, gar nicht gut. Zwar hatte er den Wirren eilig Perseon kontaktiert, aber es war zu spät gewesen. Telris Botschaft war bereits eingetroffen. Glücklicherweise hatte sich der Wirren über Telris anmaßendes Verhalten lediglich leicht verärgert gezeigt. Die Zeit drängte. Der Wirren hatte angedeutet, nur wenig Geduld für Narren übrig zu haben, und er würde, natürlich, niemals einen Ausländer zum Gijorn ernennen. Hyrathens folgende Treffen mit Telri waren allerdings nicht gut verlaufen. Obwohl der König ein wenig einsichtiger zu sein schien, als an dem Tag, an dem er Hyrathen hinausgeworfen hatte, wehrte er jeglichen Vorschlag einer finanziellen Entschädigung ab. Dass er so lange mit dem Glaubensübertritt wartete, sandte die falschen Signale an das restliche Arelon aus. Der leere Markt war der schönste Beweis für die Verwirrung, die unter dem arelischen Adel herrschte. Auf einmal war sich niemand sicher, ob es besser sei, offen mit dem deretischen Glauben zu sympathisieren oder nicht, also hielten sich alle versteckt. Bälle und Feste fanden so gut wie gar nicht mehr statt, und die Männer besuchten die Märkte nur ungern und warteten lieber ab, was ihr Herrscher tun würde. Alles hing von Telris Entscheidung ab. »Es wird geschehen, Hyrathen«, sagte er sich selbst, »dir bleibt immer noch ein Monat. Du hast Zeit zum Überreden, Umschmeicheln und Drohen. Telri wird einsehen, wie töricht seine Forderung ist, und er wird sich bekehren lassen.« Doch trotz aller Versuche, sich selbst zu beruhigen, hatte Hyrathen das Gefühl, vor einem Abgrund zu stehen. Er vollführte einen gefährlichen Balanceakt. Der arelische Adel gehörte ihm nicht wirklich, noch nicht. Den meisten ging es bisher um nichts weiter als den äußeren Schein, nicht um Inhalte. Wenn er dem Wirren Arelon übergab, würde er ihm im besten Falle eine Gruppe halbherziger Konvertiten präsentieren können. Er hoffte, dass das reichen würde. Hyrathen blieb stehen, als er eine Bewegung in der Nähe eines der Zelte gewahrte. Bei dem Zelt handelte es sich um eine gewaltige blaue Konstruktion mit extravaganten Stickereien und großen Pavillonflügeln an den Seiten. Die Brise trug eine Spur von Gewürzen und Rauch zu ihm herüber. Ein Weihrauchhändler. Hyrathen zog die Augenbrauen zusammen. Er war sich sicher, das unverkennbare Blutrot eines deretischen Gewandes gesehen zu haben, als sich jemand in dem Zelt geduckt hatte. Die Artheten sollten zu diesem Zeitpunkt allein für sich meditieren und keinen faulen Einkaufsbummel machen. Hyrten überquerte den Weg und betrat das Zelt, fest entschlossen herauszufinden, welcher Priester sich seinem Befehl widersetzt hatte. Im Innern war es dunkel, da die dicke Zeltleinwand kein Sonnenlicht durchließ. An einem Ende des Zeltes brannte eine Laterne, aber in dem großen Raum stapelten sich so viele Kisten, Fässer und Eimer, dass Hyrten nur Schatten erkennen konnte. Er stand einen Moment reglos da, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. In dem Zelt schien sich niemand aufzuhalten, noch nicht einmal ein Kaufmann. Er ging weiter durch wabernde Düfte hindurch, die teils beißend, teils verlockend waren. Badesalz, Seifen und Öle parfümierten gemeinsam die Luft, und die Mischung all ihrer unterschiedlichen Gerüche verwirrte einem die Sinne. Im hinteren Teil des Zeltes stieß er auf die einsame Laterne, die neben einer Kiste mit Asche stand, den Überresten verbrannter Räucherstäbchen. Hyrten zog sich den Panzerhandschuh aus und zerrieb das weiche Pulver zwischen den Fingern. »Die Asche ist wie der Trümmerhaufen eurer Macht, nicht wahr, Hyrten?« fragte eine Stimme. Von dem Geräusch erschreckt fuhr Hyrten herum. Hinter ihm stand jemand im Schatten des Zeltes, eine vertraute Gestalt in deretischem Gewand. »Was treibst du hier?« fragte Hyrten, der sich wieder von Dilaf abwandte und seine Hand abwischte, bevor er sich erneut den Panzerhandschuh überstreifte. Dilaf antwortete nicht. Er stand im Dunkeln und sein unsichtbares, starr auf ihn gerichtetes Gesicht ließ Hyrten die Nerven verlieren. »Dilaf«, setzte Hyrten wieder an und drehte sich um, »ich habe dich etwas gefragt.«
»Ihr habt hier versagt, Hyrten«, flüsterte Dilaf. »Dieser Narr Tel-Ri spielt mit euch. Mit euch, einem Giorn des Schuderet. Man stellt keine Forderungen an das fjordellische Reich, Hyrten. Das darf niemand tun.«
Hyrten stieg die Röte ins Gesicht. »Was weißt du schon von derlei Dingen?« fuhr er den anderen an. »Lass mich in Ruhe, Artet!« Dilaf rührte sich nicht.
»Ihr wart nahe dran, das gebe ich zu, aber eure Torheit hat euch den Sieg gekostet.«
»Pah!« Hyrten streifte in der Dunkelheit an dem kleinen Mann vorbei und ging auf den Ausgang zu. »Meine Schlacht ist noch lange nicht geschlagen. Mir bleibt immer noch Zeit.«
»Tatsächlich?«
fragte Dilaf. Aus dem Augenwinkel konnte Hyrten sehen, wie Dilaf zu der Asche trat und seine Finger hindurchgleiten ließ.
»Es ist euch alles entglitten, nicht wahr, Hyrten? Mein Sieg ist so unendlich süß im Angesicht eures Versagens.«
Hyrten blieb stehen. Dann lachte er und blickte zu Dilaf zurück.
»Sieg?
Welchen Sieg hast du schon errungen? Von welchem?« Dilaf lächelte. Im trüben Licht der Laterne war sein Gesicht von tiefen Schatten überzogen. Er lächelte. Seine Miene, voll der Leidenschaft, des Ehrgeizes und der inbrünstigen Hingabe, die Hyrten an jenem ersten Tag vor so langer Zeit aufgefallen waren, war so beunruhigend, dass Hyrten die Frage auf den Lippen erstarb. In dem flackernden Lichtschein wirkte der Artet nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Sphrakis, der geschickt worden war, um Hyrten zu peinigen. Dilaf ließ eine Handvoll Asche zurück in die Kiste rieseln, dann ging er an Hyrten vorbei, erreichte den Eingang und trat ins Licht.